Hallo und willkommen zu einem weiteren China-Handys.net Podcast. Heute ist der 10. November, einen Tag vor dem 11.11., dem Singles Day. Willkommen auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genauso wie Joscha und Jonas auch wieder mit dabei sind.
Ja, hallo. Freut mich, dass ihr dabei seid. Wir werden heute verschiedene interessante Themen bearbeiten und ich bin froh, dass ihr uns zuhört.
Ja, auch von mir ein freundliches Hallo. Ich bin auch wieder mit dabei und in den nächsten Wochen werden wir auch noch ein paar Gäste begrüßen dürfen.
Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Heute haben wir aber auch wieder spannende Themen für euch. Und zwar werden wir gleich starten mit Bestellungen aus China und einer Gegenüberstellung davon mit Bestellungen aus der EU bzw. direkt aus Deutschland, auch bei deutschen Shops. Was gibt es da für Unterschiede? Was sind die Vorteile und Nachteile von der jeweiligen Methode? Dann werden wir uns noch ein bisschen Custom-ROMs und ganz allgemein Modifizierungen am Smartphone angucken, die ihr vornehmen könnt. Also auch solche Sachen wie die Google-Kamera beispielsweise. Wir werden natürlich auch einen Blick auf die sehr beliebte Xiaomi EU-ROM werfen. Und dann ganz zum Schluss werden wir noch die Umfrage am Sonntag von letzter Woche besprechen. Da ging es ja um das Smartphone im Auto und wie ihr das dort benutzt. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, finde ich. Da haben auch wir drei, glaube ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen, das wird auf jeden Fall interessant. Genau, ja, wie schon gesagt, morgen ist der 11.11., Singles Day. Da wird es wieder viele, viele Angebote auch direkt aus China geben. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ihr habt beide sicherlich schon mal in China bestellt, oder?
Ja, also die Frage ist etwas absurd. Natürlich haben wir aus China bestellt, als wir angefangen haben, mit chinahandys.net, da war es eigentlich auch so, dass man ja nahezu alles aus China bestellen musste, was irgendwie cool oder günstig sein sollte. Und die Situation, dass man die meisten Dinge heutzutage aus Europa oder Deutschland sogar bekommt, das ist eigentlich eher die neue Situation.
Ja, von meiner Seite natürlich. Also ich habe auch schon bestellsüchtige Zeiten bei AliExpress zum Beispiel hinter mir, wo dann wirklich jeden Tag so mehr oder weniger irgendein kleines Paket ankam mit irgendwelchen Gadgets, die ich mir da rausgesucht hatte. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, ganz klar, wie Joscha sagt, die Situation, es ist sehr, sehr viele Produkte sind eben direkt aus der EU, also aus europäischen Versandlagern oder direkt aus Deutschland verfügbar. Und bei so Verkaufstagen wie morgen, da werden sich wieder die Unterschiede präsentieren. Die beginnen aber schon ein bisschen, sage ich mal, beim Shop, also nehme ich jetzt quasi einen chinesischen Shop oder nehme ich einen deutschen Shop?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen bei dir, Jonas. Das ist bei mir auch teilweise so gewesen, dass es da dann so 2-3 Wochen gab, wo teilweise jeden Tag mehrere von diesen Mini-Paketen angekommen sind. Teilweise ist das auch immer noch so, dass ich solche kleinen Gadgets, sage ich mal, gerne über AliExpress bestelle. Jetzt zum Beispiel letztens, das ist jetzt nicht wirklich ein Gadget, aber habe ich mir so einen kleinen Vorrat an diesen Steckdosenadaptern von China auf EU bestellt. Also sowas bestelle ich mir dann halt einfach in China. Ich brauche es nicht sofort. Längerer Versand ist dann für mich kein Problem. Und das bestelle ich dann lieber so 10 Stück für denselben Preis als ein Stück bei Amazon quasi, ne?
Genau, also da sind die, bei so Kleinigkeiten sind die Preisunterschiede nach wie vor enorm. Mittlerweile ist es ja auch so, dass AliExpress die Einfuhrumsatzsteuer quasi im Voraus zahlt. Also ihr zahlt die direkt beim Einkauf bei Produkten bis 150 Euro, ist quasi der Preis bei AliExpress immer inklusive aller Kosten, Steuern. Und bislang, also es gab schon, ich glaube bislang haben wir nur 2 Kommentare von Leuten, wo das irgendwie schiefgelaufen ist, die dann quasi an der Haustür wirklich eine Gebühr zahlen mussten, zusätzlich noch. Aber ansonsten, also ich habe seitdem es diese Änderung gab, quasi knapp 30 Pakete erhalten und alle Pakete von AliExpress, was unproblematisch. Also da, das scheint gut zu funktionieren, natürlich nicht immer, aber es funktioniert in 95% der Fälle, würde ich mal so ansetzen.
Ja. Ja, definitiv. Bei mir auch tatsächlich bisher.
Also bei mir sind es halt auch zum Beispiel die Masken, klar, hat man auch immer bei AliExpress bestellt. Warum soll man irgendwie teuer hier Masken irgendwo bestellen, wenn es genau das gleiche Produkt an der Quelle gibt? Und auch das Bewertungssystem und so bei AliExpress passt. Ich meine, bei so Kleinigkeiten ist natürlich auch die Garantie immer weniger relevant. Also was soll ich jetzt bei Masken irgendwie, brauche ich jetzt keine Garantie und wahrscheinlich bei deinen Adaptern, wenn du da 10 Stück zum Preis von einem bekommst und wenn dann einer mal ausfällt, okay, dann ist es halt so, aber es ist immer wieder erstaunlich, dass da häufig einfach wirklich, das ist das identische Produkt, nur einmal hat es halt irgendwie jemand hierher geschifft und lässt sich das ziemlich gut bezahlen.
Genau. Ja, wobei da natürlich, also bei so kleinen Sachen, wie du schon sagst, es ist relativ, es ist eigentlich schon fast egal, wenn da dann mal irgendwie was kaputt geht, aber bei größeren Bestellungen, wenn es jetzt zum Beispiel um ein teures Smartphone geht, dann ist das ja schon ein anderes Thema. Also zum Beispiel jetzt ein Mi 11 Ultra, sagen wir einfach mal, das dann in China auch 750, 800 Euro kostet. Würdet ihr das noch auf AliExpress bestellen oder ganz allgemein aus China?
Ja, also es kommt halt immer drauf an, was man bestellen möchte. Ganz prinzipiell kann man jetzt schon mal so sagen, dass es jetzt auf AliExpress für diese exotischen Smartphones wie zum Beispiel das Xiaomi Mi 11 Ultra, also solche Spezialgeräte, die wirklich für den chinesischen Markt erstmal gemacht sind, nicht so wirklich die guten Preise gibt. Ich würde in dem Fall dann zum CECT-Shop oder zu Trading Shenzhen greifen. Das sind beides zwei Shops, die von Deutschen geleitet werden und die auch einen deutschsprachigen Kundenservice haben und die sehr komfortabel das Bestellen aus China ermöglichen. Und ich würde jetzt zum Beispiel bei einem Smartphone wie dem Xiaomi Mi 11 Ultra auf jeden Fall das Gerät aus China bestellen, weil du kaufst über PayPal ein, da hast du schon mal eine gewisse Sicherheit, du hast relativ etablierte Versandmethoden, die auch für den Käufer ohne weitere Kosten ablaufen und gerade bei so einem Smartphone wie dem Xiaomi Mi 11 Ultra, das hat hier in Deutschland 1.100 Euro ungefähr gekostet und in
1.200
sogar teilweise, genau, und mittlerweile ist es ja ganz ausverkauft in Deutschland, aber in China hat man es durchweg für 800 Euro bekommen und natürlich bestelle ich mir das dann nicht aus Deutschland, sondern ich bestelle es mir aus China. Also das ist zumindest mal mein Herangehen. Ich würde das auf jeden Fall so machen.
Ja, man muss sich halt, also ich kann auch von meiner Seite sagen, dass ich einige Shops, wie der Joscha gerade schon gesagt hat, CCT Trading, die sind darauf spezialisiert und die haben auch ein großes Interesse daran, einfach einen guten Kundenservice zu bieten. Es ist ja jetzt nicht so, dass jedes in Deutschland bestellte Gerät jetzt irgendwie, also weil sämtliche deutsche Shops jetzt mit irgendeinem tollen Kundenservice werben. Also es ist so ein bisschen so eine Einstellungssache, wie viel Wert legt man auf eine Gewährleistung. Also es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt was online bestelle in Deutschland beim deutschen Shop, dann muss ich das da auch hinschicken. Der muss auch dann irgendwie gucken, was ist hier dran. Der muss es reparieren lassen. Das ist ja auch alles ein Zeitaufwand. Und es ist häufig leider so, dass es auch bei jetzt, klar, bei 800-Euro Geräten ist immer wieder die Frage, aber gehen wir mal so bei 300, 400-Euro Geräten. Da hat der Chinese meistens sogar, also ein chinesischer Online-Shop, bessere Möglichkeiten, das irgendwie reparieren zu lassen, als das bei einem deutschen Shop der Fall ist. Also es sind ja alles immer wieder bei der ganzen Produktvielfalt, dann fehlt da mal ein Display. Und auch bei anderen Produkten, die man mal irgendwie reklamiert hat, da macht jeder seine eigenen Erfahrungen, sage ich mal, muss das selbst entscheiden. Aber ich habe schlechte Erfahrungen mit chinesischen Online-Shops gemacht und ich habe genauso schlechte Erfahrungen mit deutschen Online-Shops gemacht, was Thema Gewährleistung und Garantie angeht. Hier vielleicht auch noch kurz nur zur Klarstellung, dass wir wissen, von was wir reden. Also einmal ist ja Garantie, ist ja eine Leistung vom Hersteller, die ist freiwillig insofern. Also der Hersteller sagt, wie lange und was er quasi reparieren würde. Und die Gewährleistung gibt der Händler. Und die Chinesen, also die chinesischen Online-Shops, haben da natürlich immer ein bisschen eigene Interpretationen. Irgendwo ist es natürlich auch verständlich, dass wenn sie was aus China schicken, was irgendwie 10 bis 15 Tage unterwegs ist und ziemlich viel Geld auch kostet, dass man das nicht ohne weiteren Grund einfach retournieren kann. Also so dieses, ich schicke einfach mal Sachen zurück, ist bei chinesischen Online-Shops und insbesondere bei Bestellungen aus China, bei EU-Lagern geht das noch, aber bei Bestellungen aus China ist das sehr unüblich, dass man Dinge nur wegen Nichtgefallen einfach mal zurückschicken kann. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann und was man einfach vorher auch natürlich weiß oder wissen sollte.
Ja, definitiv. Aber Trading Shenzhen ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Hinweis gewesen. Ist auch, finde ich, also ich habe da schon einige Sachen bestellt, auch sehr teure Sachen wie Laptops beispielsweise. Und Den Service da habe ich auch immer als wirklich gut empfunden, muss ich sagen. Wenn ich richtig informiert bin, haben die ja auch für Smartphones einen Reparaturpartner in Deutschland. Also da stelle ich es mir, ohne dass ich es jetzt bisher jemals gemacht habe, da stelle ich es mir relativ einfach vor, wenn ich wirklich ein Problem mit meinem Gerät habe, dann auch eine Lösung von denen angeboten zu bekommen. Aber wie ist das dann bei eher größeren Shops? Wenn man jetzt beispielsweise bei Banggood was aus China bestellt, ich kaufe mir dann ein Handy beispielsweise und nach 6 Monaten ist daran irgendwas kaputt. Worauf kann ich mich dann einstellen, was dann passiert?
Ja, also zunächst einmal muss man sich dann natürlich an den Shop wenden. Und ich würde jetzt mal sagen, da ist schon mal ein Tipp gleich am Anfang. Da sollte man relativ hartnäckig sein. Man sollte einfach mal fragen, wie es aussieht. Ja, wenn man dann nach 2, 3 Tagen keine Antwort bekommen hat, einfach mal nochmal fragen und häufiger mal nachhaken, wie es jetzt mit der Reparatur bestellt ist. Oder wie es mit den Möglichkeiten bestellt ist, was man generell machen kann. Und in der Regel bekommt man dann auch Hilfe angeboten. Es sei denn natürlich, die ganze Geschichte ist irgendwie durch Eigenverschulden passiert. Im anderen Fall ist man natürlich erstmal auf die Kulanz des Online-Shops angewiesen, aber gerade deswegen sollte man halt solche etwas teureren Dinge dann insbesondere bei größeren AliExpress-Stores kaufen oder halt bei größeren Online-Shops wie Banggood. Und was einem dann an Lösungsmöglichkeiten angeboten wird, das kann man so pauschal nicht beantworten. Also es gibt mit Sicherheit Fälle, da haben Leute gar nicht geholfen bekommen. Wir haben aber auch schon genauso viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es dann zurückgeschickt haben zum Beispiel und deren Gerät repariert worden ist. Oder Leute, die einen Gutschein bekommen haben, der ihnen 70% von dem neuen Gerät, das sie sich dann bestellt haben, erstattet hat. Also prinzipiell ist das mehr oder weniger eine Geschichte, in der man mit dem Verkäufer verhandelt. Also das ist einfach ein bisschen anders als bei uns. Vielleicht schlägt er erstmal vor, ja, hier hast du einen 50-Euro-Gutschein, ja, und dann sagst du, ey, das Handy hat 300 € gekostet, du kannst mir jetzt nicht einen 50-Euro-Gutschein dafür anbieten. Dann sagt er, ja, okay, hab nochmal mit meinem Chef geredet, hier ist ein 200-Euro-Gutschein oder du kannst es zu uns zurücksenden. Ja, also das ist einfach das, was ich gemeint habe mit diesem hartnäckig bleiben. Man sollte dann mit dem Shop chatten, mit den Leuten, die dann da sind. Und gucken, dass man da die bestmögliche Lösung für sich rausbekommt. Aber in der Regel kann man sich da auch auf einen gewissen Kundenservice verlassen. Es ist eigentlich nicht so, dass man dann komplett ohne Hilfe dastehen würde.
Ja, da würde ich.
Aber so eine starke Sicherheit, sorry, so eine starke Sicherheit wie bei einer wirklich gesetzlichen Gewährleistung in Deutschland, wenn man es wirklich zum Beispiel bei der Mi.com oder bei Amazon gekauft hat, hat man nicht, oder?
Nee.
Hat man, also steige ich auch nochmal ein, wie er ja schon sagt, sowas hat man eben nicht. Also man kann ja auch irgendwie, man braucht, dass der Deutsche droht gerne mit dem Anwalt. Man braucht nicht unbedingt mit dem Anwalt drohen, weil das wird in China nicht wirklich jemanden interessieren. Deswegen, also es ist nett, man muss nett sein und einfach verhandeln. Und es wird darüber verhandelt und dann kommt man auch wirklich zu guten Ergebnissen, teilweise zu sehr guten Ergebnissen. Also Ersatzgerät im ersten Jahr sollte im Normalfall bei gutem Verhandeln absolut kein Problem darstellen. Ja, aber wie du schon sagst, aber auch mit Amazon ist natürlich ein schönes Stichwort. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, von was man redet, weil da tummeln sich auf diesen Marktplätzen natürlich auch viele Händler, seien es nun chinesische Händler, auch wenn es deutsche Händler sind, die schalten auch gerne mal auf stur. Ja, und dann, okay, du kannst dann zum
Ja.
Anwalt, aber bei einem 300-Euro-Gerät zum Anwalt, das ist ja, das ist dann schon wieder die Frage, was sich da jetzt noch lohnt. Am besten bestellt sind, also am besten aufgestellt ist man eigentlich, wenn man sich so ein bisschen auch selbst um die Reparatur kümmert, ja, weil wenn, klar, bei Eigenverschulden ist es eh klar, dass man sich am besten selbst kümmert, aber ansonsten, wenn es jetzt Fehler sind, die sich irgendwie schon beheben lassen oder es gibt immer Leute, die sagen, ihr Display ist einfach gesprungen, solche Dinge, dann kümmert man sich am besten selbst um die Reparatur oder versucht das Problem selbst irgendwie zu lösen und lässt sich dann vom Online-Shop noch ein Goodie irgendwie mitgeben. Das ist wahrscheinlich auch so eine sehr gute Methode, damit umzugehen. Aber ganz klar ist natürlich, dass wenn man bei zuverlässigen, also klar, Amazon hat sowieso einen überragenden Service, was das angeht. Die schicken dir einfach alles neu, weil es sie irgendwie auch nicht wirklich interessiert. dass man da besser aufgestellt ist. Aber dafür, das ist ja auch der Unterschied. Also jetzt morgen ist ja der 11.11. Singles Day und das ist natürlich auch dann wiederum eine Preisfrage. Ja, also nehmen wir zum Beispiel, ich mache einfach ein Beispiel mit dem Mi Pad 5. Das Mi Pad 5 konnte man auch mal bei Xiaomi.de zum Preis von 300 Euro bestellen. Ungefähr, ich glaube, Joscha, du hast damals das Angebot gemacht. Es ging, glaube ich, 10
4
Minuten.
Sekunden.
Ich will nicht lügen.
Ach,
10
nee.
Sekunden, okay.
Ach, das war, also ich habe, ich wollte das nochmal für einen Bekannten bestellen. Ich habe es versucht, ging nicht. Also es war direkt weg.
Ja, und das sind dann natürlich 300 zu 400 Euro und dann kann ich für 300 Euro konnte man eine Woche lang das Gerät bei Gobo vorbestellen. Die Geräte wurden geliefert, Gobo ist ein Ansprechpartner und wenn das Gerät am Anfang läuft, also diese Angst davor, dass man ein kaputtes Gerät erhält, dann bekommt man immer Hilfe. Ja, dann hat man ja allein auch, man hat auch PayPal bei einer defekten Lieferung und solche Dinge. Man muss nur vorher eben so ein bisschen wissen, man kann nicht einfach Sachen zurückschicken, weil man irgendwie keinen Bock drauf hat. Und ja, ansonsten, aber wenn das Gerät mal läuft, dann läuft's. Und dieser Preisunterschied von 100 Euro, den finde ich halt dann schon enorm in dem Fall.
Mhm. Ja. Ja, nee, das auf jeden Fall.
Genau, also
das ich, auf jeden ich, Fall. Ja, wir haben jetzt relativ viel. Ja, sorry,
ich,
Joscha, du
ich
zuerst.
Ich würde prinzipiell auch sagen, dass mir eine gute Gewährleistung was wert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon was kaufe oder, keine Ahnung, Mediamarkt, nehmen wir mal an, die hätten einen guten Service, kann ich jetzt gar nicht so genau beurteilen, aber prinzipiell wäre...
Ich habe nicht die Erfahrung gemacht.
Also prinzipiell nee. Wäre mir das schon etwas wert, aber ich wäge immer ab, wie viel ist mir das wert. Ja? Also wie Jonas das auch schon gerade gesagt hat, bei einem 300-Euro-Gerät ist es mir keine 400 Euro wert, dass ich Gewährleistung habe. Weil wenn ich jetzt mal ganz ehrlich überlege, es ist so selten mir passiert, dass wirklich ein Elektrogerät, das ich mir von einer, sage ich jetzt mal, namhaften Marke bestellt habe, einen Defekt hatte, den ich nicht verschuldet habe. In der Regel habe ich es irgendwie verbaselt und habe das Ding auf den Boden geworfen oder so, ja. Aber wirklich ein solcher Defekt ist mir fast noch nie passiert und genau da würde ich dann keine 100 Euro drauf bezahlen. Ja, da sage ich lieber, wenn ich mir jetzt irgendwie, selbst wenn ich mir jetzt 3, 4 von den Dingern bestellen, dann geht mal eins kaputt, dann habe ich immer noch mehr Geld gespart im Endeffekt, als wenn ich sagen würde, ja, ich bin hier nur von dem Besten der besten Online-Shops mir was kaufen und zahle dafür dann jedes Mal ordentlich drauf.
Es sind ja auch immer nur 2 Jahre. Also nach 2 Jahren stehst du ja letztendlich immer so ein bisschen im Regen und musst dich selbst kümmern. Also ist jetzt 2 Jahre, dann ist sowieso Schluss. Und man muss sich wirklich der Vor- und Nachteile bewusst sein. Und natürlich, wie Joscha schon sagt, das Abwägen ist das Entscheidende. Also wie groß ist der Preisunterschied? Mhm. Und das sieht man dann.
Ja. Ja, bevor wir das Thema abschließen, würde ich noch gerne kurz darauf zurückkommen, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich diese kleinen Mini-Bestellungen bei AliExpress. Ich finde das immer total lustig, das ist so ein bisschen auch so eine Art von Abenteuerdrang irgendwie, da irgendwelche lustigen Sachen zu finden, die wenig Geld kosten und die man dann vielleicht auch nutzen kann tatsächlich. Das ist ja immer so eine 50-50-Sache, ob es da tatsächlich eine sinnvolle Anschaffung war. Was sind denn da so Sachen bei euch, die ihr euch da bestellt habt, die vielleicht besonders außergewöhnlich sind?
Ha, ich habe was sehr Cooles bestellt, finde ich. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dann ich habe viele Geräte noch rumliegen, die einen Micro-USB-Anschluss haben. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das einfach blöd. Also ich habe keine Lust auf verschiedene Ladestandards. Und was ich mir bestellt habe, ist so eine Art Adapter, den steckt man in den Micro-USB-Anschluss rein und da ist ein kleiner Magnet dran. Und dazu gibt es dann zugehörige Kabel und diese Kabel werden von diesem Magneten angezogen. Und das Ganze funktioniert dann so ähnlich wie bei einem MacBook, MagSafe. Ja, wie so ein MagSafe-Anschluss an einem MacBook und ich kann einfach damit dann ich kann damit alle Geräte mit Micro-USB ganz bequem zack an so ein Kabel anschließen, habe kein Gefriemel mehr und finde es sehr bequem und dann habe ich mir so eine kleine Ladestation, da sind nur diese Kabel dran, aufgestellt mit einem Netzteil und da lade ich jetzt die Geräte und ich muss sagen, das finde ich richtig cool, das mache ich seit 2, 3 Monaten und ja, habe es nicht bereut.
Ja, bei mir sind die Bestellungen sehr unterschiedlich. Also ein Klassiker bei AliExpress ist für mich die Smartphone-Hülle. Also wenn für die gesamte Familie quasi jeder, der irgendwie eine Smartphone-Hülle sucht, die suche ich bei AliExpress. Auch da hat man natürlich dann irgendwie seine Shops oder seine Marken. Häufig bei mir fällt die Wahl auf Nilken. Ich glaube, Joscha ist da nicht mehr so begeistert. Er hat da eher schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich bin nach wie vor von diesem Nilken Shield sehr begeistert und da ist AliExpress einfach immer unschlagbar, was den Preis angeht. Und auch die Lieferzeiten bei AliExpress sind mittlerweile bei mir 10 Tage. Also innerhalb von 10 Tagen kriege ich die meisten Produkte. Dann bestelle ich auch Haarbänder. Das ist jetzt nicht so die coolsten Sachen, aber zum Beispiel für meine Freundin so Silikon. Wie nennt man das so? Für den Pferdeschwanz, so Silikondinger zum Zusammendrücken. Die ist sehr happy damit. Und dann alles an so Zubehör. Also für meine Zahnbürsten bestelle ich die Zahnbürstenköpfe bei AliExpress. Dann USB 3 SATA-Adapter. Also jetzt wird es ein bisschen speziell, aber das wäre dann zum Beispiel so für Festplatten einfach, für alte SSDs, die direkt mal über einen USB 3-Anschluss anzuschließen. Zubehör fürs Fahrrad bestelle ich bei AliExpress, ja, also Vorderlicht, Rücklicht. Also da sind die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt, so wie ich AliExpress nutze, sodass ich jetzt sage, dass da ist das krasseste Gadget. Es ist eher so, dass es so schon Standardsachen sind, aber die sind bei AliExpress mit dem richtigen Shop und an den richtigen Tagen einfach deutlich günstiger.
Ja, absolut. Das ist bei mir tatsächlich ziemlich genauso. Zwei, drei Sachen ergänze ich noch kurz, was ich sehr oft bei AliExpress bestelle. Und zwar sind das einerseits Akkus. Ich kaufe dann meistens von Panasonic die Eneloop-Akkus, die 3er und die 2er, immer beides so im Doppelpack, weil die sind da deutlich günstiger und die sind einfach ausgezeichnet, meiner Erfahrung nach. Genauso bestelle ich tatsächlich auch immer mal wieder Zubehör für den Kleiderschrank dort, also zum Beispiel Kleiderbügel. So mit schönen verstärkten Außenseiten für Sakkos oder sowas, die dann wirklich aus Holz gefertigt sind, sind bei AliExpress überraschenderweise günstiger, als wenn man sie einfach in Deutschland oder sowas kaufen würde. Ja, und was natürlich erwähnt werden muss, ist der Kopfventilator, zu dem habe ich ja auch bereits einen Testbericht geschrieben. Der ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen. Ich hatte danach irgendeinen Begriff gesucht und definitiv nicht nach Kopfventilatoren. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin seltsam oder so. Aber den habe ich dann irgendwie gefunden und habe mir einfach bestellt. Also wenn ihr da den Testbericht lesen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal auf chinahandys.net danach suchen. Ist sehr, sehr lustig geworden.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema dann auch soweit ab. Also Vor- und Nachteile, klar, man hat weniger Garantie, aber der große Vorteil ist, man hat den günstigeren Preis und mittlerweile auch bei der Lieferzeit kaum Unterschiede. Also wenn man was bestellt aus EU-Lagern zum Beispiel, dann ist es innerhalb von einer Woche eigentlich immer da mittlerweile. Ist ein bisschen natürlich der Durchschnitt, es kann immer mal was schiefgehen. Und ansonsten, China sind es auch weiterhin 10 bis 15 Tage. Und der Gang zum Zoll, wann war mein letzter Gang zum Zoll? Der ist bestimmt schon ein Jahr her. Also, dass noch irgendwie was beim Zoll landet, ist mittlerweile, wenn man bei normalen Shops bestellt, ausgeschlossen.
Ja, eigentlich schon. Ja, nee, mit EU-Lagern, da ist die Lieferzeit wirklich phänomenal. Also zum Beispiel meinen Xiaomi-Wasserkocher habe ich auch aus dem EU-Lager über AliExpress bestellt. Das war auch nach 3, 4 Tagen bei mir angekommen. Also da gibt es eigentlich keinen großartigen Unterschied mehr zu deutschen Online-Shops wie Mediamarkt oder Saturn.
Genau, aber das ist auf jeden Fall für morgen dann auch so ein bisschen die Sache. Also wir achten auch tatsächlich bei den Angeboten drauf, wenn ja jetzt irgendwie 10 € Unterschied sind, klar, empfehlen wir den deutschen Shop. Aber wenn der Unterschied...
Also außer das Produkt kostet nur 10 €, dann ist das was
Genau,
anderes.
klar. Aber jetzt bei Smartphones, wenn da jetzt der Preisunterschied, sage ich mal, nur ein paar Prozentpunkte sind, dann kann man sich, dann nimmt man die Gewährleistung mit, wie Joscha vorhin ja auch schon ausführlich erklärt hat. Und ansonsten machen
Genau.
wir die Angebote, wie sie eben kommen. Ich meine, 11/11 Singles Days lange ist nicht nur noch für Asien oder beziehungsweise China, sondern ist ein weltweites Phänomen und selbst Lebensmittelhändler hier werben damit. Also auch deutsche Elektronikshops werden da ordentliche Rabatte gewähren. Und bei uns findet ihr auf jeden Fall eine gute Übersicht und die Produkte, die wir auch getestet haben, die wir bedingungslos empfehlen können, über die machen wir auch einige Angebote.
Genau, also morgen auf jeden Fall mal vorbeischauen und dann hoffentlich Geld sparen beim China-Shopping. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Custom-ROMs und Modifizierungen für Smartphone. Ja, wie sieht's da bei euch aus? Seid ihr Custom-ROM-User?
Also
Also
von
ich.
meiner Seite, ich bin, ich nutze für gewöhnlich, wenn ich jetzt gerade kein Testhandy in Betrieb habe, die Xiaomi U-ROM. Also die ist für mich einfach, ich finde das großartig, das sind nur so schon Kleinigkeiten, überzeugen mich da. Also die Anrufaufzeichnung, die Xiaomi irgendwann natürlich aus Datenschutzgründen oder welchen Gründen auch immer aus der Global ROM entfernt hat, die gibt es eben bei der Xiaomi U-ROM noch. Also die Xiaomi U-ROM ist eben eine sogenannte Custom ROM. Ich würde sagen, wir bauen das mal irgendwie ein bisschen langsamer auf, dass hier auch irgendwie jeder abgeholt wird. Also Modifikation am Smartphone. Wo beginnt das? Also sehr beliebt bei uns ist zum Beispiel auch der GCam-Mod, zu dem der Joscha vielleicht mal kurz was sagen kann, weil der GCam-Mod ist so gesehen zum Beispiel keine tiefgreifende Modifikation, oder Joscha?
Nee, definitiv nicht. Also ich würde sagen, man kann hier zwischen, ja, auch zwischen leichten und tiefgehenden Modifikationen des Smartphones unterscheiden. Eine sehr beliebte leichte Modifikation des Smartphones ist der Google Camera Mod oder auch GCam Mod genannt. Dabei handelt es sich im Endeffekt um die Kamerasoftware des Google Pixel Smartphones oder der Google Pixel Smartphones, die von Entwicklern bereitgestellt wird für andere Geräte. Das hat einfach den Vorteil, dass diese Software teilweise der hauseigenen Kamera-App deutlich überlegen ist und sich insofern bessere Fotos aufnehmen lassen. Eine leichte Modifikation ist das deshalb, weil es wirklich sehr einfach auf dem Smartphone einzurichten ist und man eigentlich nichts am System oder so verändern muss. Man muss sich im Endeffekt einfach den passenden Google Camera Mod als App-Datei, APK heißen diese Dateien, herunterladen und den installiert man dann wie eine ganz einfache App. Das bekommt eigentlich wirklich jeder hin und danach kann man eben diese Kamera nutzen und macht damit vielleicht bessere Bilder. Das ist eine leichte Modifikation. Und wenn wir über Custom ROMs reden, dann ist es schon eine tiefgreifende Modifikation des Smartphones. Also das kann man sich so vorstellen. Jedes Smartphone hat erstmal ein System, das hat der Hersteller gebaut. Ja? Zum Beispiel bei Samsung heißt es One UI oder bei Xiaomi heißt es MIUI. Hinter diesem System ist quasi eine Software, die dafür sorgt, dass das Handy startet, ja, dass man es zur Not zurücksetzen kann und so weiter und so fort. So, wenn man jetzt wirklich viel Spaß haben möchte mit seinem Gerät, dann gibt es die Möglichkeit, dass man quasi diese Software dahinter, also diese, ja, wie soll ich sagen, diese Wiederherstellungssoftware austauscht, so dass die einem erlaubt, dass man dann alle möglichen anderen Systeme darauf installieren kann. Das Stichwort heißt hier TWRP Recovery. Das ist das, was man sich dann auf sein Handy installiert und was einem dann die Möglichkeit gibt, sozusagen die Bekleidung des Smartphones, wenn man die Software jetzt als die Bekleidung bezeichnen würde, komplett auszutauschen. Und dann gibt es halt im Internet tausende kleine Entwickler oder Entwicklerteams, die sich zusammengeschlossen haben und die dann verschiedene Softwares für die Smartphones entwerfen. Und dann ist es zum Beispiel möglich, dass ich ein Smartphone habe von Xiaomi und ich kann MIUI absolut nicht leiden, wie jetzt zum Beispiel der Benjamin. Und
Oh
dann kann
ja.
der Benjamin hingehen und kann sich einfach ein ganz reines, sauberes Android-System auf dieses Gerät drauf installieren. Oder er kann hingehen und kann sich das System der Google Pixel Smartphones auf das Gerät installieren. Das ist dann die sogenannte Google Pixel Experience ROM. Oder er hat die Möglichkeit, auf andere Softwares zurückzugreifen, die sich jetzt in jahrelanger Entwicklungsarbeit herauskristallisiert haben, wie zum Beispiel der Cyanogen Mod, der dann ein System mit unheimlich vielen Einstellungen dem Nutzer zur Verfügung stellt. Also prinzipiell ist eine Custom ROM ein alternatives System für das Smartphone, das man sich auf das Smartphone installiert und das dann statt des originalen Systems des Herstellers auf diesem Smartphone läuft. Es ist ein
Genau,
riesiges Thema und
ja.
wir könnten da drei, vier Podcasts drüber machen, aber ich habe es jetzt mal versucht, so einfach wie möglich irgendwie darzustellen.
Ja, beim CyanogenMod, der heißt mittlerweile Lineage OS,
Ach
nur um
ja,
das noch
genau, ja,
gerade
stimmt,
richtig
ja.
zu stellen. Genau, und der ist Natürlich eine der beliebteren Custom-ROMs. Was du auch noch vergessen hast, ich meine, du bist gleich irgendwie zum TWRP gesprungen, also quasi das Recovery ersetzen. Aber die Grundlage, dass man überhaupt Custom-ROMs nutzen kann, die würde ich hier auch noch einmal gerne erklären. Und zwar ist da einmal entscheidend, dass man den Bootloader des Smartphones überhaupt entsperren kann. Der wird von Herstellern grundsätzlich gesperrt, als Sicherheitsfeature sozusagen, dass eben keine fremde Software installiert werden kann. Da versteckt man sich auch so ein bisschen hinter der Sicherheit, weil letztendlich, wenn man selbst die Kontrolle über sein Smartphone hat, ist die Sicherheit wahrscheinlich höher, als wenn das Ganze vom Hersteller gesperrt ist. Aber nichtsdestotrotz bieten eigentlich kaum noch Hersteller diesen Bootloader-Unlock überhaupt an. Dadurch fallen viele Hersteller auch einfach flach, wenn es um Custom-ROMs geht. Also jetzt der einzige, wo es überhaupt noch super unkompliziert möglich ist, den Bootloader zu entsperren, wäre OnePlus, die wir hier mal lobend nennen. Da kann man mit einem Klick dafür sorgen, dass man eben Zugriff aufs System bekommt und das auch austauschen kann, wie Joscha es eben schon gesagt hat. Bei Xiaomi muss man eine Wartezeit vollführen, das dauert knapp eine Woche, dann kann man das ebenfalls machen. Und ansonsten wird es schon ziemlich knapp. Also Huawei hatte zum Beispiel nie einen Bootloader-Unlock oder mal ganz früher am Anfang mal und hat es dann komplett verboten. Also was heißt verboten, aber es gab keine Möglichkeit mehr, den Bootloader zu entsperren für normale Nutzer. Also nur sehr komplizierte Wege. Man muss sich Unlock-Codes kaufen und solche Dinge. Also wirklich sehr umständlich. Dann Oppo und Vivo. Gibt es auch kaum was, was irgendwie den Bootloader entsperrt. Realme hatte mal damit angefangen, aber ist mittlerweile auch wieder ein bisschen eingestellt. Und dann gibt es natürlich immer noch, ja, also das wären so. Nicht viele Hersteller bieten das überhaupt noch an. Ich meine, bekannt wäre auch dieser Jailbreak beim iPhone. Jetzt jetzt will ich hier nicht total das Durcheinander verursachen, aber das ist quasi so Jailbreak beim iPhone ist quasi wie so der Bootloader-Unlock bei Android. Und die Möglichkeit dafür schränken die Hersteller immer weiter ein. Und die Custom-Community spezialisiert sich natürlich auf bestimmte Geräte, so zum Beispiel OnePlus, die eben die einfachste Möglichkeit bieten. Bei Xiaomi, wir hatten vorhin das Thema, man bestellt sich ein Mi 11 Ultra. Wenn das kommt, hat das natürlich auch eine chinesische ROM. Und dann kann man eben nach einer Woche, nach einem Bootloader-Unlock, kann man sich eine perfekte deutsche ROM installieren, die Xiaomi EU-ROM zum Beispiel. Und das dann mit allen, wie sagt man, mit allen Dingen, die man auch von der Global Version gewohnt ist und noch viele mehr, also noch zusätzlichen Features nutzen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Ja, jetzt schweben ja bei diesem Thema immer so ein paar rote Flaggen durch den Raum. Ich finde, das könnten wir vielleicht auch mal aufklären. Wie hängt das mit Root-Zugriff zusammen? Und was sind die Nachteile von so einer Custom-ROM? Habe ich dann irgendwelche Einschränkungen beim DRM-Kopierschutz beispielsweise oder funktioniert Google Pay nicht mehr? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Boah, das
Also
ist schwierig
so ein
zu
bisschen.
verallgemeinern. Ja, Jonas, magst du was sagen?
Es ist so ein bisschen der Entwicklungsprozess. Also das, was du jetzt gerade ansprichst, DRM, also White Wine wäre da das Thema. Kann ich noch Netflix und Amazon in HD-Qualität nutzen, zum Beispiel? Das sind dann Dinge, die gestalten sich beim Entwicklungsprozess der ROMs. Also die Fehler fallen dann auf und werden dann angepasst. Eine der größten ROMs, wie gesagt, ich beziehe mich ein bisschen auf die Xiaomi EU, dass ich da die meiste Erfahrung habe. Da ist es so, dass bei der ersten Version, die ziemlich früh kommt, die ROM, dann hat eigentlich noch gar keiner das Smartphone. Also dadurch, dass wir sehr früh die Geräte haben, bin ich auch immer sehr früh schon dran, da irgendwie eine Xiaomi EU-ROM zu installieren. Und am Anfang kann Probleme bei Google Pay auftreten. Am Anfang könnte eben sein, dass der White Wine-Status nicht richtig geladen wird. Aber sobald diese Dinge gelöst sind, also teilweise kann man die dadurch, dass man eh mehr Zugriff hat, selbst lösen. Das ist natürlich ein Vorteil durch bestimmte Apps, die man installiert. Und andererseits werden die bei neuen Versionen der ROM, weil diese ROMs werden viel öfter mit Updates versorgt als ROMs von Herstellern, werden die dann im Prozess gelöst. Ich denke, Joscha kann noch ein bisschen was zu Root sagen.
Ja, also Root ist auch eine ganz wunderbare Sache in meinen Augen. Also ich liebe das. Ich finde, es ist einfach so eine schöne Sache, wenn man Root-Zugriff auf sein Smartphone bekommt. Ist jedes Mal ein Glücksgefühl, für mich zumindest. Aber jetzt erstmal die Frage, was ist das? Also Man kann sich das so vorstellen, wenn du ein System bekommst auf deinem Smartphone, dann gibt es gewisse Sachen, die erlaubt der Hersteller dir und gewisse Sachen erlaubt der Hersteller dir nicht. Das ist auch extrem sinnvoll, weil wenn du jetzt keine Ahnung, zum Beispiel keine Ahnung von deinem, also nicht viel Ahnung von deinem Gerät hättest und du bist in Windows und dann gehst du auf C und findest dann einen Ordner, der heißt Windows und irgendwie magst du Windows nicht und dann löschst du diesen Ordner. Ja, wenn der Hersteller das zulassen würde, in dem Fall Microsoft, dann wird danach das System nicht mehr starten. Und genau deshalb gibt es gewisse Dinge, die sind erlaubt vom Hersteller und andere Dinge, die sind nicht erlaubt. Wenn man jetzt Root-Zugriff auf seinem Smartphone einrichtet, dann bekommt man Zugriff auf wirklich alles. Also man kann im Endeffekt alles, was das Smartphone macht, modifizieren. Und natürlich setzt sich dann, also ich setze mich auch nicht dahin und, keine Ahnung, baue mein System um. Also ja, das würde viel zu lange dauern und hätte auch keinen großen Sinn und Zweck, weil ich es nicht könnte. Aber auch dann gibt es halt eben die Community von Leuten, die halt bestimmte Features sozusagen per Knopfdruck einen ins System einpflanzen lässt. Ja, und das, was es dann an Möglichkeiten gibt, es ist eigentlich unbegrenzt. Zum Beispiel, also ja, man hat eine VPN-Verbindung auf dem Smartphone und möchte die übers, also möchte einen Hotspot machen und da soll die VPN-Verbindung drauf sein. Das erlaubt der Hersteller nicht. Dann baut man quasi über Root was ein ins Smartphone, das genau diese Funktion verfügbar macht. Oder was ich jetzt auch gesehen habe.
Sorry fürs Reingrätschen, das geht tatsächlich sogar ohne Root.
Das kommt drauf an, was für ein Smartphone. Es geht nicht mit allen.
Okay, also bei meinem OnePlus 9R ging es auf jeden Fall ohne Root. Also auch nur mit zusätzlichen Apps, aber ohne Root-Zugriff.
Ah, tatsächlich. Okay. Also es gibt halt unheimlich viele Dinge, die einem da auffallen, also die man da nennen könnte. Man kann Systemservice entfernen, die einem nicht gefallen. Man kann das System erweitern, man kann das System glauben lassen, es wäre ein anderes Gerät. Man kann eigentlich alles mit dem Smartphone machen, was man sich so vorstellen kann. Der größte Teil der Nutzer braucht diese Möglichkeiten natürlich nicht, aber so für so Technikfans, die gerne irgendwie was an ihren Smartphones verändern, ist es irgendwie eine schöne Sache, muss ich sagen.
Ja, also ich würde auch noch zum Beispiel so ein Klassiker, wäre meiner Meinung nach auch so mittlerweile nicht bei vielen Geräten noch von, also die meisten Geräte unterstützen es mittlerweile, aber es gibt immer noch Hersteller, die das irgendwie nicht hinbekommen. Voice over LTE und Voice over Wi-Fi, also quasi WLAN-Telefonie, dass man das entsprechend freischalten kann. Das ist bei Root-Zugriff auch so ein Klassiker. Dann gibt es quasi den Code, den fügst du dann entsprechend ein, gehst halt einfach nach Anleitung vor, wenn du Root-Zugriff hast. Und dann hast du bei deinem Netzanbieter eben diese Funktion, was der Hersteller zuvor irgendwie nicht so wirklich hinbekommen hat. Also man kann, die Möglichkeiten sind nahezu unendlich beim Root-Zugriff, aber das ist dann auch wieder ein guter Schritt weiter von Custom-ROMs zu Root-Zugriff. Ja, weil sobald du Root-Zugriff hast, musst du den dann auch wieder im Endeffekt verstecken, weil sonst bestimmte Apps nicht mehr funktionieren. Also man bleibt, man ist immer ein bisschen so im Fix-Status. Also man versucht immer nochmal, wenn man ein Problem behoben hat, dann hat man wieder so ein neues ein bisschen geschaffen, auch bei Root-Zugriff. Es muss einem auch ein bisschen Spaß machen. Bei Custom-ROMs sehe ich da weniger eine Problematik. Also bei einer Custom-ROM, wenn die drauf ist und wenn die läuft, die bekommt regelmäßig Updates, die kann man installieren, problemlos, einfach installieren. Und wenn so eine Custom-ROM mal eine gewisse Entwicklungszeit hinter sich hat, dann hat die kaum noch Fehler und Einschränkungen. Und das ist halt einfach krass, ja, dass solche Communities existieren und man sowas nutzen kann. Genau, auf was ich auch noch eingehen wollte, weil wir über Prozessoren geredet haben, da gibt es ja immer wieder dieses MediaTek und Qualcomm-Thema und da wollte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen, sag ich mal, aufklären. Also der Bootloader, wenn der gesperrt ist, kann ich keine Custom-ROMs installieren und das entscheidet erstmal der Hersteller. Damit hat der Prozessor nichts zu tun. Es ist allerdings ein Phänomen, dass MediaTek-Geräte kaum Custom-ROMs haben. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, weil MediaTek den Quellcode nicht offenlegt, der quasi nötig ist, um Custom-ROMs zu erstellen. Aber auch da kommen dann zum Beispiel Xiaomi oder OnePlus und die geben den Quellcode frei. Was dann wiederum bedeutet, für bestimmte Geräte von diesen Herstellern, die auch noch den Bootloader-Unlock sowieso erlauben, wird es auch Custom-ROMs geben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Redmi Note 8 Pro, das eigentlich eine sehr gute Versorgung mit Custom-ROMs hat. Und jetzt ganz spannend, weil es ein aktuelles Thema ist, es kommen immer mehr Smartphones mit MediaTek-Prozessoren. Das OnePlus Note 2 ist auch auf dem Weg zu den ersten Custom-ROMs, was ziemlich cool ist, obwohl es einen MediaTek-Chip hat. Ja, also da nochmal, weil es da auch immer Vorurteile gibt, Benjamin, und du ja auch eben danach ein bisschen gefragt hast, das wird sich wahrscheinlich auch jetzt dann ändern.
Ja, hoffen wir es. Also ich muss persönlich sagen, ich finde, das ist eine ganz tolle Sache mit den Custom-ROMs. Wenn ich ein Handy ein Jahr nutze, sorry, aber dann wird mir das Handy irgendwie ein bisschen langweilig, sage ich jetzt mal. Und dann, keine Ahnung, könnte man jetzt hingehen und könnte sich ein neues Gerät kaufen, klar, oder vielleicht, also es ist irgendwie unnötig. Man weiß es selbst, der Prozessor ist schnell genug, das Display ist hochauflösend genug, die Kamera ist eigentlich auch ganz nett, ja. Aber irgendwie ist es einem ein bisschen langweilig. Und diese ganze Geschichte um die Custom-ROMs herum gibt einem irgendwie die Möglichkeit, neues Leben in alte Geräte zu bringen. Und ich muss sagen, das finde ich sehr cool. Und abschließend könnte ich da vielleicht nochmal anmerken, ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben, das ganze Thema möglichst übersichtlich und einsteigerfreundlich mit vielen Erklärungen aufzubereiten, und ihr findet bei uns auf der Seite da auch einführende Artikel zu Root, Bootloader Unlock, Custom ROMs, Xiaomi EU. Gerade bei den Xiaomi-Geräten hat Jonas auch viel geschrieben. Und wenn ihr in das Thema tiefer einsteigen wollt, dann schaut am besten mal in die Artikel rein, weil das ist eine Sache, da muss man ein bisschen lesen auch. Also es geht auch nicht mit YouTube-Videos oder so, würde ich sagen.
Nee, das, was du sagst, Joshua, das kann ich tatsächlich nachvollziehen, aber bei mir ist dieser Punkt definitiv noch nicht nach einem Jahr erreicht, dass mir ein altes Smartphone zu langweilig wird. Also ich habe hier auch immer noch mein OnePlus One rumliegen. Ich weiß gar nicht, wie alt das mittlerweile ist. 6 Jahre, 7 Jahre, wann ist das rausgekommen? Irgendwie so um den Dreh, würde ich sagen. Oder länger sogar.
Tja.
Ja, aber da kannst du deinen Spaß mit Custom-ROMs beim OnePlus One auf jeden Fall auch deutlich erhöhen. Also da gibt es natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten, da coole ROMs drauf zu
machen. Genau. Ja. Da gab es ja sogar dieses Ubuntu for Phones für, und ich glaube, CyanogenMod war da ja sogar damals.
War vorinstalliert, genau.
Ja. Vorinstalliert, genau. Also das war ja wirklich ein Fest, dieses Smartphone, für Leute, die mit solchen Sachen Spaß haben. Ich muss aber echt sagen, bei einem Smartphone, vor allem wenn es jetzt ein High-End-Gerät ist beispielsweise, das 1 Jahr alt ist oder 2 Jahre alt ist, das kriegt Support vom Hersteller, das hat ein Betriebssystem, das alle Funktionen und Möglichkeiten, die das Smartphone hat, im Idealfall perfekt ausnutzt. Und da sehe ich persönlich dann davon ab, mir schon eine Custom-ROM zu installieren. Das mache ich dann wirklich eher später, wenn es wirklich zum alten Eisen gehört, das Modell, und vom Hersteller da sowieso keine Liebe mehr erfahren wird. Das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mir dann Gedanken darüber mache, okay, komm, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Spaß mit dem Gerät.
Stimmt schon, aber ich meine, das Risiko nochmal, um das auch nochmal abschließend zu sagen, jetzt von meiner Seite, das Risiko, dass man irgendwas kaputt macht, ist definitiv sehr begrenzt. Also, dass wirklich jemand, man sagt immer, in Backstein verwandelt, sein Smartphone in Backstein verwandelt, das kommt bei uns selten vor. Also, wir haben ganz wenig Kommentare, kaum, die irgendwie aus ihrem Smartphone Backstein machen. Also das ist so ein bisschen, man kann ja auch immer wieder zurück zum Status quo. Es ist ja nicht so, als würde man hier irgendwas machen, was nicht mehr änderbar ist, sondern dass die Haupt-ROM, die kriege ich immer wieder drauf. Ja, also die mit dem Support vom Hersteller oder was auch immer. Aber es ist nun mal auch Fakt, dass eben der Support vom Hersteller endet und dass nicht irgendwie jeder Hersteller fünf Jahre irgendwelche Update-Garantien gibt. Aber Custom-ROM-Support endet eben nicht. Und das sind halt so wirklich die ganz klaren Vorteile an der Stelle, dass man da aktuellere, schnellere und besser optimiertere Systeme mit gegebenenfalls mehr Funktionen bekommt. Also man kann sich die Funktionen, wie man will, freischalten, oder sie sind schon freigeschaltet. Genau. Das sind halt so die Klassiker. Ich meine, der Hersteller hat ein großes Interesse daran, sich auf, dass du auf seinem System bleibst. Ich meine, er hat es ja nicht umsonst erschaffen. Er will ja auch, dass es jemand nutzt, wenn jeder sich irgendwie was anderes, besseres installiert.
Je nach Smartphone wäre es auch einfach nicht sinnvoll. Also ein Pixel kauft man sich ja zum Beispiel auch einfach für die Software, da dann erstmal CyanogenMod oder Lineage, wie sie jetzt heißen, draufzuballern, wäre irgendwie auch nicht so auch sinnvoll, oder?
Interessante Frage, ob überhaupt, wie ist das bei Google mit dem Bootloader-Unlock? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die das
Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, habe ich mich bisher nicht
Ja, aber ich denke, es ist, wie Benjamin das gesagt hat, da interessieren sich nicht viele Leute dafür.
Ja, es sind natürlich einerseits sind es die günstigeren Geräte, andererseits sind die aus China importierten
Genau.
Geräte, wo es relevant ist, weil natürlich eine ROM drauf ist. Ich meine, du hast vorher einen OnePlus 9R gehabt, das ist ja auch eigentlich nicht für den deutschen Markt, aber es
Genau.
kommt halt mit einer perfekten OxygenOS Global-ROM. So, die es halt eben am Markt gibt und die kann man einfach installieren.
Okay,
Ja.
schließen wir das Thema ab, würde ich sagen. Wenn ihr da weitergehende Gesprächswünsche bezüglich Root, Custom-ROMs, alles Mögliche habt, dann hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar. Es ist halt wirklich ein riesiges Themenfeld und wir haben uns jetzt auch ein bisschen natürlich von der einen Ecke in die andere geschlagen. Wenn euch da was Bestimmtes interessiert, dann fragt uns einfach mal in den Kommentaren und dann nehmen wir das Thema vielleicht nochmal in einem weiteren Podcast auf.
Genau, so machen wir es. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem abschließenden Thema für heute, und zwar ist das das Smartphone im Automobil.
Also wir hatten eine Umfrage am Sonntag laufen wieder. Wie nutzt ihr euer Smartphone im Auto? Und das Ganze war ziemlich spannend und wir wollten da auch einfach mal unsere Nutzung zum Besten geben und die Umfrage halt mal ein bisschen analysieren. Bei mir ist es ganz spannend, weil ich habe quasi zwei Fahrzeuge. Ich habe ein kleines Elektroauto und ich habe einen betagten Diesel für längere Strecken. Und bei mir ist das Smartphone bei beiden Autos tatsächlich die Hauptzentrale. Also beide Autos haben kein integriertes Navigationssystem, womit ja eigentlich ein bisschen schon Zwang zum Smartphone besteht. Beide Autos haben leider auch kein Android-Auto, also so weit fortgeschritten bin ich dann auch nicht. Und ja, da haben wir auf jeden Fall mal eine Umfrage gemacht. Und wie sieht die Nutzung denn bei euch beiden aus?
Ja, ich starte da einfach mal. Also bei mir ist es tatsächlich immer Android Auto kabelgebunden. Also egal welches Handy ich habe, außer bei Xiaomi, weil es da meistens nicht funktioniert. Ich hänge mein Handy immer per USB an das Auto dran und verwende dann Android Auto auf dem Display von meinem Opel Corsa.
Ja, ich bin da eher so der Oldschool-Nutzer, wobei eigentlich gar nicht so Oldschool. Also ich habe hier ein wunderbares Gerät, das ist der Xiaomi Car Holder Wireless Charger. Ein geniales Gerät, ja. Der hängt an der Windschutzscheibe, weil mein Auto nichts bietet, was über Bluetooth hinausgeht oder auch nur halbwegs als anständiges Display zu bezeichnen wäre. Und da habe ich den Zigarettenanzünder dran angeschlossen. Und wenn ich mich mit dem Handy dem Teil nähere, dann geht der automatisch auf und dann wird mein Handy in die Halterung genommen und dann lädt er das Handy. So, und dann mache ich auf dem Handy Google Maps an und was ich auch immer noch dazu mache, ist die Blitzer.de Plus App. Also ich bin kein Raser, ich finde auch Rasen wirklich nicht unterstützbar oder unterstützenswert, aber diese App mache ich mir dann trotzdem drauf und starte die dann jedes Mal nochmal mit so einem kleinen Overlay, wird mir dann gewarnt, wenn es Blitzer gibt und dann läuft noch die Navigationssoftware, Google Maps, immer Google Maps und so fahre ich. Ja, und wenn ich Musik höre, mache
Ja.
ich das über Bluetooth mit dem Smartphone und Google Music und das war's eigentlich. Mehr mache ich nicht.
Ja, weil an der Stelle vielleicht ein kleiner Fun-Fact. Joscha, du sitzt gerade sogar im Auto,
Ja,
oder?
ich sitze im Auto, ja genau. Ich bin gerade im Urlaub in Portugal und der Raum, den ich zur Verfügung habe, der hat einen zu großen Hall. Deswegen wurde ich ins Auto verfrachtet und nehme von hier auf.
Ja, da, was du nicht alles für uns
Was
tust.
man nicht alles für einen guten Podcast oder Audioqualität tut. Ja, richtig.
Genau das ist es. Ja, ich greife mal direkt auf, was du gesagt hast. Ich benutze über Android Auto dann entsprechend, über das Display des Autos, eigentlich mittlerweile fast ausschließlich Waze. Einerseits auch wegen Blitzern. Ich bin zwar auch kein Raser eigentlich, aber es ist manchmal dann doch irgendwie ganz schön, da eine entsprechende Warnung zu haben. Aber vor allem benutze ich Waze, weil meiner Meinung nach die Routenführung einfach besser ist als bei Google Maps. Also die Ankunftszeiten sind meistens akkurater in meinen Fällen, vor allem wenn ich Autobahn fahre. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass weniger oft Routen dabei sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen, das ist so der Hauptgrund, warum ich Waze benutze. Natürlich auch wegen dieser ganzen Meldungsfunktionen, die noch dabei sind. Die finde ich teilweise einfach genial. Also, dass es dann auch eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel einen Kartenchat zu haben oder dass ich sagen kann, ey Leute, ich bin hier liegen geblieben. Das wird dann auf der Karte angezeigt und dann können irgendwelche anderen Wazer kommen und mir helfen oder es auch lassen. Das finde ich sind sehr, sehr gute Funktionen und deswegen nutze ich mittlerweile quasi exklusiv Waze. Google Maps eigentlich nur noch, wenn es irgendwie um Restaurantbewertungen geht oder irgendwie solche Sachen, die in Waze einfach nicht integriert sind. Und für Musik benutze ich Tidal. Das funktioniert glücklicherweise auch über Android Auto. Und da streame ich dann Musik, wobei ich sagen muss, dass ich relativ viel Mittel- und Langstrecke fahre mittlerweile und da dann meistens Hörspiele höre, auch über Tidal dann entsprechend und dann im Hintergrund einfach über das Radio mir die Verkehrsinformationen zur halben und zur vollen Stunde noch durchgeben lasse. Das schaltet dann automatisch um.
Ah ja, Waze gehört zu Google, oder? Auch.
Genau, Waze ist eine App von Google mittlerweile, die wurden vor einigen Jahren übernommen. Das ist ursprünglich eine Navigations-App aus Israel gewesen und deren Hauptverkaufsargument in Anführungsstrichen, das war natürlich auch damals schon kostenlos, war quasi, dass die sehr aktuelle und sehr exakte Grenzverläufe zwischen Israel und Palästina haben und man eben, wenn man mit der Waze-Navigation fährt, vermeiden kann, dass man eben in Anführungsstrichen feindliches Gebiet versehentlich gerät und dann eben in Gefahr schweben könnte.
Huiuiui, okay.
Also ich finde es ja naja, immer noch beeindruckend, was auch bei der Umfrage so ein bisschen rauskam zumindest, also da haben 25% haben dafür gestimmt, haben abgestimmt, dass ihnen ihr verbautes Auto und Navi ausreicht, also das mit diesen, das überhaupt, ich bin auch immer wieder selbst schockiert, wenn ich bei Freunden oder Familie mitfahre, dass da jemand dann wirklich ein Navigationssystem im Auto startet, also mein Papa zum Beispiel hat einen VW und der nutzt dieses integriert oder er hat es genutzt, bis ich quasi gesagt habe, hör auf damit, weil das so viel schlechter einfach ist als Google Maps oder halt Waze, sagen wir mal, die sind nah beieinander irgendwie. Und das spiegelt halt auch irgendwie die Umfrage wieder, immerhin 64% sagen, Google Maps ist das Ding, ja, weil es einfach alleine wegen den Daten völlig überlegen ist. Also
bei Google Maps sich die Daten natürlich aus Waze zieht, deswegen eigentlich nicht ganz fair.
Ja, ja, ist ja okay. Ich würde ja Waze und Dings zusammen. Waze ist halt schon ein bisschen sehr speziell, also auch der Umfrage entsprechend, ich glaube 8% haben gesagt, so, genau. Sie kennen Waze oder sie nutzen auch mal Waze. Aber klar, Google Maps dominant und immer wieder beeindruckend, dass es noch Leute gibt, die ein Autonavi nutzen. Also
ja gut, wobei man sagen muss, dass ja mittlerweile die Entwicklung auch ein bisschen in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung geht. Also wenn man sich zum Beispiel Autos wie den Polestar 2 anguckt, da haben wir Android Automotive drauf, da gibt es ja gar nichts anderes als Google genau, Maps. Ja. Dann ist Google Maps ja quasi das integrierte Navi. Und zum Beispiel bei Audi kenne ich das auch, da ist die Kartenbasis ja letztlich auch von Google. Aber es ist eben eine eigene Navigation, die da irgendwie auf diese Kartenbasis draufgesetzt wurde. Das hat auch Vorteile, muss man sagen. Beispielsweise, dass man auf diesem Virtual Cockpit sich auch die Karte in groß anzeigen lassen kann, was man bei Anbindung über Android Auto nicht tun kann. Ansonsten muss ich aber auch sagen, dass ich selten erlebt habe, dass diese integrierten Lösungen tatsächlich besser sind als einfach eine Smartphone-Navigation über Google Maps oder Waze.
Ja, ja. Wie soll es auch gehen? Ist ja auch irgendwie logisch. Das ist, ja, dass da keine Chance hat. Ja, aber ganz spannend. Also wir sind ja jetzt hier nur ein Android-Autonutzer, also nur du, Benjamin. Ich glaube, der Erik kommt auch demnächst mal zum Podcast. Aber der Erik ist auch großer Android-Auto-Fan tatsächlich. Bei mir scheitert es halt dran, meine Autos unterstützen es beide nicht. Und ich bin wie Joscha mit dieser, ich habe nicht mal so eine moderne Halterung wie Joscha, sondern bei mir ist es tatsächlich so eine ganz einfache Augi-Halterung für 8 Euro. Ja, und da wird mein Smartphone eingeklemmt, beziehungsweise mein Seat, der hat schon so eine Handyhalterung integriert, weil der gar kein System bietet. Und dann ist einfach über Bluetooth wird telefoniert, logisch, das bietet ja mittlerweile eigentlich fast jedes Auto, die Freisprecheinrichtung über Bluetooth. Und ansonsten läuft alles über das Handy-Display.
Okay, und wenn du Musik hörst, hörst du Radio über DAB, über UKW oder Streaming oder CD, Kassette, Schallplatte?
Auch spannend, ich höre auch Radio über DAB, das unterstützt ein Auto, das andere nicht, also einmal über FM und einmal über DAB, wobei das schon natürlich der Unterschied ziemlich groß ist, muss ich jetzt auch erfahrungsgemäß sagen, also dieses FM, vielleicht liegt es auch am Alter des Autos, ich habe auch mal die Antenne getauscht, weil meine Freundin sehr viel Radio hört, aber irgendwie so wirklich gut funktioniert es nicht mit dem klassischen, der klassischen Übertragungsmethode. Aber Musik kann ich natürlich auch immer über Bluetooth machen. Also das ist ja so ein bisschen Standard bei Autos. Also wenn du Bluetooth hast, dann hast du Telefonie und Musik mit dabei. Und das mache ich auch. Ich glaube, bei den Google Assistant kannst du auch alles per Sprache steuern. Auch dafür brauchst du ja eigentlich kein Android Auto. Was bei Android Auto so ein
Genau.
bisschen das Nachrichten vorlesen und so, klar, das funktioniert dann besser. Man kann, glaube ich, sogar auf Nachrichten antworten. Ich habe damit auch schon rumgespielt, wenn ich mal
Genau.
einen Mietwagen hatte zum Beispiel. Oder ich hatte, als ich umgezogen bin, hatte ich so einen Mercedes-Benz Sprinter. Der hatte auch Android Auto, hat wirklich, habe ich direkt natürlich gestartet, hat gut funktioniert. Ja, ist eine coole Sache und auch das Nachrichten antworten oder Nachrichten vorlesen finde ich halt irgendwie ganz cool. Andererseits ist es auch mal okay, wenn man mal ein bisschen abschaltet. Ja, man muss, finde
Ja,
ich.
und was natürlich auch an Android Auto ganz toll ist, ist, dass es jetzt in der neuesten Version ein Rickroll gibt. Das ist natürlich auch super. Das habe ich letztens, glaube ich, bei 9 to 5 Google gelesen. Da muss man eine gewisse Tastenkombination drücken, dann die Entwickleroptionen aktivieren und so weiter. Und dann gibt es eine Möglichkeit, wie man sich auf dem Autodisplay das Musikvideo von Never Gonna Give You Up anzeigen lassen kann. Das finde ich toll.
Okay, großartig.
Ja, finde ich auch, finde ich auch. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, Tonträger im Auto macht ihr gar nicht mehr, oder? Also irgendwie eine CD hören oder sowas. Ich kenne noch die alten CD-Wechsler, die dann unter dem Beifahrersitz irgendwie hingen. Das hatten wir früher im Golf 4 immer drin. Sowas benutzt ihr nicht,
Also
oder?
mein Diesel, mein etwas älteres, betagtes Auto, das hat noch ein CD. Player und meine Freundin nutzt den exzessiv. Also ich habe tatsächlich auch
Okay.
noch einen CD-Brenner und brenne auch CDs. Und sie auch.
Ich fasse
Dann
es
mit
nicht. Nero? Ich
ja,
fasse es
verrückt, oder?
nicht,
Hört sich
Jonas,
verrückt an. Mit
wirklich.
der Windows-Funktion tatsächlich, mit der Windows-Burn-Funktion. Aber die Annika hört
Echt,
noch.
ich fand Nero immer so toll.
Ja, der Name war
Und
großartig, ne? Nero Burning
Nero
Rom.
Burning Rom,
Also
genau. Das ist
großartig.
phänomenal,
Das
ja.
Teil funktioniert auch überraschend gut, also dieser CD-Player. Also das sind wirklich CDs, die sind Jahre alt, komplett verkratzt. Und die Musik kommt butterweich daraus. Also es ist nicht so, als gäbe es eine Unterbrechung oder sonst irgendwas. Obwohl die CD so aussieht, als wäre sie gar nicht mehr lesbar, ist sie das irgendwie noch. Also bin ich tatsächlich beeindruckt, dass das so gut und schon einige Jahre, also sind wirklich CDs, die sind 10 Jahre alt, dass die da drin noch abgespielt werden ohne Probleme. Also da kann ich
Ja, das ist Wahnsinn.
kurze. Also es ist ein Opel, überragend. Also das ist zumindest der CD-Player, wenn man den denn nutzt. Ich finde es auch Unsinn, das noch irgendwie einzubauen. Wobei, wenn man so bedenkt, es wird irgendwie so die Autoindustrie veraltet, stecken geblieben, wird perfekt passen. Also warum die überhaupt aufgehört haben, CD-Wechsel einzubauen, weiß ich nicht. Also die.
Ja, bei mir ist auch keiner mehr drin jetzt im Opel tatsächlich. Also, das haben sie scheinbar mittlerweile auch
Ja, aber
wegrationalisiert.
wahrscheinlich nur.
Aber komme ich mit klar, ist in Ordnung.
Ja, aber wahrscheinlich gibt es einige Nutzer. Also bei uns sind es, naja, obwohl es ist die Umfrage, ja, es sind 23%, die noch CD-Kassette, aber ich meine, auch Speichermedien wird wahrscheinlich auch ein Klassiker sein. Habe ich auch welche, Mauro.
Ja,
Klar,
richtig.
dass man mal einen
Richtig.
USB-Stick
Das
mit Musik
wäre
gefüllt.
also. Ja, also ein Auto, wo ich noch Kassetten abspielen kann, das fände ich tatsächlich phänomenal. Also ich habe eine Sammlung hier mit ja, rund 350 Hörspielkassetten. Wenn ich mir die im Auto anhören könnte, also das wäre wirklich geil. Aber ich glaube, das wäre schwer nachzurüsten jetzt in einem aktuellen Modell. Und jetzt irgendwie ein 25 Jahre altes Auto kaufen, da habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust drauf, nur damit ich da Kassetten hören kann. Aber das wäre wirklich eine coole Sache, muss ich sagen. Ansonsten, CDs habe ich eigentlich so gut wie keine mehr. Da sowieso quasi alles im Streaming verfügbar ist und das mache ich dann halt auch einfach lieber
Ja, und
so.
ansonsten gäbe es halt noch irgendwie das Aufladen. Also bei mir ist es so, ich mache das Aufladen über den Zigarettenanzünder. Mein Auto hat auch kein Ladepad. Das sind ja alles so ein bisschen auch Premium-Funktionen, wenn das schon voreingebaut ist. Man kann sich natürlich auch mit dem Zigarettenanzünder ein Ladepad irgendwie integrieren. Aber es ist irgendwie auch unnötig, diesen einen Anschluss des Kabels. Bei dir ist natürlich super praktisch, Joscha. Du hast natürlich einen
Ja.
coolen Wireless-Charger zum Einklemmen. Musst nicht das Kabel reinfuchteln. Mir passiert es schon. Also ich merke auch manchmal mein Smartphone, okay. Es geht jetzt leer bei längeren Strecken und dann fuchtel ich während der Fahrt und versuche das Kabel da reinzumachen. Eigentlich unnötig. Sollte man vielleicht einfach immer anschließen. Ja, da bin ich auch noch was schuldig, deswegen spreche ich es gerade an. Den habe ich schon, glaube ich, vor 2 Wochen im Podcast erwähnt. Ich habe so einen Schnellladeadapter für den
Richtig.
Zigarettenanzünder. Da bin ich noch einen Test schuldig. Ich verspreche euch, er ist Ende der Woche online. Das Ding ist ziemlich cool. Ihr könnt da quasi alle Xiaomi-Smartphones mit im Auto schnell laden. Und zwar bis zu 100 Watt. Also wirklich schnell. Und ich habe das Ding auch schon die ganze Zeit in Nutzung und auch schon durchgetestet. Also es funktioniert. Und eine coole Sache.
Ja. Ja, ich lade auch das Smartphone über Kabel, weil Wireless Charging habe ich im Auto auch nicht drin. Und ich hatte jetzt bis vor einer Woche auch das OnePlus 9R, das gar kein Wireless Charging kann. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese integrierten Wireless Charging Pads meistens so wenig Leistung haben und dennoch so eine hohe Hitzeentwicklung, dass man sich damit eigentlich nur das Smartphone zerstört. Deswegen, also beziehungsweise den Akku zerstört. Deswegen. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist bei irgendwelchen Premium-Modellen.
Ich kenne das auch, ja. Aber ich kann das bestätigen von Premium-Modellen, von Mietwagen, die ich schon hatte, Audi A6, da wird das Handy wirklich heiß. Zu heiß. Es schädigt
den Akku. Richtig. Ja, genau.
Das stimmt.
Genau, das war auch meine Erfahrung jetzt im RS3 von einem Kumpel zum Beispiel. Das ist echt nicht, also es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, habe ich immer das Gefühl. Deswegen bei mir hängt es dann einfach an einem USB-A-Anschluss drin, weil USB-C hat mein Auto leider nicht, was ich auch unverständlich finde, weil es ist ein 2020er Baujahr. ja, aber gut, so ist das halt. Es hat auch hinten keine USB-C-Anschlüsse und auch keine USB-A-Anschlüsse, also quasi für die Rückbank. Das verstehe ich alles ehrlich gesagt nicht so ganz, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Kabel zu legen und da einen Anschluss reinzubauen, mehr als 20 Euro kostet den Hersteller, deswegen... Ja, keine Ahnung, aber da ist halt vielleicht einfach noch ein bisschen Aufholbedarf da bei der Automobilbranche.
Ja, ich glaube auch. Aber ja, das mit dem Aufladen, denke ich, war jetzt auch so mehr oder weniger das Schlusswort zum Thema Android-Smartphone im Auto oder überhaupt Smartphone im Auto, zumindest von meiner Seite.
Ja, eine Frage noch, weil du meintest ja auch schon, du hörst zwischendurch auch Radio. Was für Radiosender hört ihr?
Ich höre kein Radio. Also,
ich höre Bayern 3.
Echt
oder
Bayern
Antenne
3.
Bayern. Okay. Stopp, falsch, Antenne Bayern.
Nein, aber Antenne Bayern höre ich tatsächlich für den Verkehr auch meistens, weil die sind da gefühlt irgendwie am schnellsten, muss ich sagen. Aber gar kein Radio hören, das kann ich auch sehr gut verstehen, weil ich muss sagen, diese ganzen regulären Popsender sind mir musikalisch zu weit von dem entfernt, was ich persönlich gerne höre. Deswegen da musikalisch bin ich da definitiv bei dir, Joscha.
Ja, ich meine, de facto spricht ja auch nichts dagegen, Radio zu hören. Das ist einfach, ich höre mir lieber dann irgendeinen Vortrag an, wo ich dann ein YouTube-Video ohne Video im Hintergrund laufen lasse oder höre halt meine eigene Musik. Muss jeder wissen, was er da am liebsten hat als Zeitvertreib während der Fahrt.
Ja. Hört ihr Podcasts im Auto?
Also ich nicht.
Ich auch nicht. Ich höre Vorträge oder sowas. Also so Informationsvideos würde ich mir anhören. Podcasts bin ich noch nicht so drin. Vielleicht kommt das jetzt. Hier ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich mit Podcasts beschäftige jetzt hier für unseren Podcast.
Ja, für mich tatsächlich auch. Ich bin absolut kein Podcast-Hörer.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das bei einigen Leuten ändern können.
Genau, das wäre schön.
Und beim Autofahren letztendlich, klar, irgendwie sollte man sich, ich meine, was wir sprechen ja hier jetzt über, wir sind von der Navigation, die irgendwie sinnvoll ist und wichtig, zur Unterhaltung gekommen, ja, irgendwie, also Musik hören ist Unterhaltung. Und man sollte sich da natürlich schon bewusst sein, dass die Konzentration auf die Straße, finde ich, ist das Allerwichtigste. Und da sollte man sich auch nicht jetzt mit zu vielen Dingen ablenken und nichts zu kompliziert gestalten, weil das Beantworten von Sprachnachrichten über Android Auto, ja, es ist irgendwie erlaubt, ist okay, ja, man spricht ja nur. Aber ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, der sagt, wenn ich im Auto telefoniere, auch über jeden noch so tollen Freisprecher, dass man genauso konzentriert ist. Das ist einfach Quatsch, ja, finde ich. Ich persönlich bin da deutlich weniger konzentriert. Ich telefoniere auch über einen Freisprecher, aber ich versuche es wirklich so wenig wie möglich zu machen, weil ich dann einfach merke, es kommen dann immer wieder Situationen, wo man merkt, okay, hier war ich jetzt einfach nicht so konzentriert. Ja, und das...
Okay, ja, das merke ich beim Telefonieren bei mir gar nicht mal so krass, um ehrlich zu sein. Das lenkt mich gar nicht so sehr ab, interessanterweise. Also ich telefoniere sehr gerne im Auto.
Ich kann auch sagen, ich mache es gerne, ja, aber ich merke definitiv, ich bin nicht so konzentriert, wie wenn ich mich wirklich auf die Straße konzentriere. Ja, das wäre auch jetzt so mein Schlusswort.
Ja, das verstehe ich.
Also danke auf jeden Fall fürs Zuhören von meiner Seite schon mal. Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Und wie gesagt, immer wenn ihr Themenvorschläge habt, einfach ab damit in die Kommentare. Wir schauen uns die an, beantworten die und bauen das dann in absehbarer Zeit mit ein.
Genau, nächste Woche ist dann der 17. November, da geht es dann weiter mit einem weiteren Podcast. Und ja, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich dann bis dahin. Schön, dass ihr dabei wart und ja, feiert gut.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, schönen Tag euch allen.
Servus.